Wir hören auf den Predigtext für diesen Sonntagmorgen aus Matthäus 22, die Verse 1 bis 14. Und Jesus fing an und redete abermals in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Und er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu laden. Doch sie wollten nicht kommen. Abermals sandte er andere Knechte aus und sprach: Sagt den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet. Meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Aber sie verachteten das und gingen weg, einer auf seinen Acker, der andere an sein Geschäft. Einige aber ergriffen seine Knechte, verhöhnten und töteten sie. Da wurde der König zornig und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren's nicht wert. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet. Und die Knechte gingen auf die Straßen hinaus und brachten zusammen, wen sie fanden, böse und gute. Und die Tische wurden alle voll. Da ging der König hinein, sich die Gäste anzusehen, und sah da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an, und sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus. Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Herr Jesus Christus, wir dürfen an diesem Morgen vor dir sein, vor dir stehen. Und wie sollten wir diese Einladung überhören, übergehen, sie missverstehen, dass wir gemeint sind, dass du zu uns kommst, vor uns stehst und nichts lieber willst, als uns ganz persönlich zu begegnen und bei dir zu haben. Dass du uns siehst mit unserem Lob und Dank, dass du uns kennst mit dem, was in uns ist, dass du um unsere ganz persönlichen Wege weißt, ob sie gut und leicht sind, dass du aber auch unsere Lasten und unsere verborgenen Nöte siehst, unsere verkehrten Wege, die wir gehen, wo wir schuldig sind oder verzweifelt oder müde und wir trotzdem kommen dürfen an diesem Morgen und eingeladen sind bei dir. Was haben wir es gut, dass wir dich, den Vater und unseren Herrn Jesus Christus kennen dürfen. Das gilt für uns, das gilt für alle, die an dich glauben und sich an dich halten. Das gilt für dein Volk Israel, die diesen Tag besonders erleben. Und du erinnerst daran, dass du der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte bist und sein wirst, auch in der Zeit. Das gilt für deine Gemeinde, das gilt an allen Orten, gilt für alle, die an diesem Morgen auf dein Wort warten. Und wir dir danken, dass du dich um sie alle kümmerst, um deine Verheißungen und um deines Namens willen. Und nun wollen wir dich herzlich bitten, dass du uns begegnest, auch an diesem Morgen in deinem Wort. Sei unter uns, sei auch bei den Kindern in dieser Stunde, sei bei den Mitarbeitenden. Lass uns das verstehen, dass du uns ganz persönlich meinst, jeden Einzelnen unter uns. Lass uns hören, wo wir deine Leitung, deine Mahnung, deine Korrektur brauchen. Und lass uns ganz neu aufgehen, dein Licht, das hineinstrahlen darf in unser Leben. Und lass uns erfahren, dass du uns lebendig machst durch deinen Heiligen Geist. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Wir sehen auf dich, wir hören auf dich und wir warten auf dich. Beten dich an, unseren Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Amen.
Hochzeit. Mann, was für ein schönes Thema. Immer noch. Die Zahl der Eheschließungen nimmt zu. Statistisch. Haben Sie es gesehen? Im Dorf wird eingeladen zu einer Hochzeitsmesse. Natürlich war ich darauf fokussiert in der Vorbereitung in diesen Tagen, als ich durchs Dorf fuhr, sonst hätte ich das jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt entdeckt. Hochzeit. Wir hatten ja gestern eine Hochzeit im Umfeld unserer Gemeinde. Klar, ich muss zugeben, wir hatten sie örtlich ein ganz klein wenig verlagert, Richtung Holland, Gouda. Und tatsächlich, ich habe nachgeguckt, es hat bis 18.03 Uhr gedauert, bis bei mir das erste Foto ankam. Ach, das finde ich in der digitalen Zeit extrem spät. Ich hatte eigentlich gegen 2 das erste erwartet. Musste bis 18.03 Uhr warten. Hochzeit, immer noch. Ein traumhaft schönes Thema. Wunderbar. Und das fängt doch gut an. Jesus sagt, ich erzähle euch eine Beispielsgeschichte. Das Himmelreich, das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes, das Ziel der Geschichte Gottes, gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Also noch eine besondere Hochzeit. Nicht so eine 0815 Hochzeit. Nicht so eine, wo man dann versucht, irgend noch was Besonderes, so eine richtig besondere Hochzeit, wo auch nicht jeder hinkommt, wo das Fernsehen dabei ist, wo man dann wirklich eine Einladungskarte braucht. Ganz, ganz oben. Was für ein schönes Thema. Und dann der Knaller. Jetzt macht uns doch Jesus in dieser schönen Geschichte alles kaputt. Alles. Den Schleier und die Musik und das Essen und das Flair und die Messe und die Romantik, alles macht er kaputt. Und zwar systematisch. Stück für Stück demontiert er so sämtliche Hochzeitserwartungen in diesem Text. Und zwar in allen 3 Etappen. Etappe 1, fliegt einem schon mal die ganze Hochzeit um die Ohren, weil die dabei sein sollten, nicht dabei sein wollen. Das kriegt man schon überhaupt nicht in den Kopf. Das ist eine Katastrophe, die da abläuft. Das ist nicht nur einfach eine Unhöflichkeit. Man spürt, es ist ein Verbrechen, was da abläuft. Mit all den Reaktionen in dieser Geschichte, die jetzt einer militärischen Katastrophe sich angleichen. Man denkt, das Gleichnis wird komplett überbrückt und auseinandergebrochen. Und dann gibt es diese Irreaktion, diese Ersatzgästesuche-Aktion mit einer Dimension. Man denkt, was ist denn jetzt wieder los? Jetzt läuft es wieder komplett in eine andere Richtung. Und dann denkt man, gut, also jetzt haben wir es im zweiten Teil mit Ach und Krach geschafft. Jetzt sind halt, naja gut, wer auch immer da ist, ist halt jetzt da. Und jetzt können wir endlich feiern. In Teil 3 knallt uns die Sache nochmal um die Ohren. Indem natürlich in diesem ganzen Ding jetzt Gäste drin sind, wo der Chef, wo der König sagt, no go, raus. Also die ganze Atmosphäre ist im Eimer. Das Ganze ist schön, da ist noch nichts mehr da. So ein schönes Beispiel und so komplett und bewusst gegen die Wand gefahren. Ist ja bewusst gegen die Wand gefahren. Haben nicht erst wir gemerkt. Schon vom halben Jahrtausend kann Luther zu Matthäus 22 predigen und am Ende seiner Predigt sagt er Folgendes. So ist es nun, dies die Summe der heutigen Predigt. Also ich sage Ihnen gleich am Anfang das Ende. Also, so ist nun dies die Summe der heutigen Predigt, dass unser Herr Jesus uns gern reizen und schrecken wollte. Uns gern reizen und schrecken, das muss er hinkriegen. Er muss uns reizen und schrecken, dass wir das Wort mit Ernst hören und glauben und fassen lernen. Das ist die Summe der heutigen Predigt, dass unser Herr Jesus uns gern reizen und schrecken wollte. Er nimmt sie rein, lässt sie Hochzeitsgefühle erfahren und schlägt drauf, weil er sie reizen und schrecken will. Hat er es geschafft? Nun muss man allerdings sagen, das hat auch Luther sehr gut verstanden, wir sind ja gar nicht die ersten Adressaten von dem Ding. Also mit unseren ganzen Hochzeitsgefühlen müssen wir ganz kurz für 2, 3, 4, 5 Minuten das zurückschieben. Denn natürlich entdecken wir, dieser Text ist ja nicht nirgendwo in der Bibel. Der ist an einer ganz bestimmten Stelle, an einer ganz bestimmten Ort, wo das uns Matthäus berichtet, dass das Jesus gesagt hat. Und das hat er gesagt in diesen letzten Tagen seines irdischen Lebens. Wir sind in Matthäus 22, ganz eindeutig, mitten in der Passionserzählung. Wir sind mittendrin der Karwoche, wahrscheinlich Dienstag, Mittwoch, irgendwo in der Ecke, wenn unsere Aufzählungen stimmt, die wir so aus den Synoptikern entgegennehmen, aus den Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, kann man das ja recht deutlich erkennen, dann sind wir irgendwo Dienstag, Mittwoch in der Passionswoche. Wenige Tage, wenige Stunden, bevor Jesus an dieses Kreuz geht. Und da kommt er mit diesem Text und natürlich erkennen wir sofort, die Zielgruppe ist sein auserwähltes Volk Israel. Ja, sein auserwähltes, geliebtes Volk Israel, die in der Majorität ihn nicht angenommen haben. Die Einladung nicht angenommen haben. Das heißt, zuallererst kommt erst einmal andere ins Visier. Und damit ist dieses Gleichnis tatsächlich ein Gleichnis in einem Gerichtshorizont. Hier wird die Verantwortung des Volkes Israel angespielt und auch die wiederum die Leitung diesem Volk haben in besonderer Weise, die ja tatsächlich in dem Moment sogar teilweise dastehen, während das Jesus sagt. Und ihnen wird es noch einmal gespiegelt, was da eigentlich abläuft in diesen Minuten und diesen Stunden und diesen Tagen. Und in ganz großer Deutlichkeit bringt das Jesus zur Sprache. Dabei hatten die noch ganz anders als wir in unserem abendländischen Kulturkreis ein wesentlich tieferes Verständnis zum Thema Hochzeit. Da spielt es noch einmal eine ganz andere Rolle. Natürlich, das Thema Hochzeit an sich ist in Israel auch präsent, das wissen wir. Aber wir wissen auch, dass das Thema Hochzeit im Alten Testament und der prophetischen Erwartung eine unwahrscheinliche Dimension hat. Da ist ja der Gedankengang da, dass das Ganze auf die messianische Hochzeit zuläuft. Dieses Bild im Alten Testament, dass der lebendige Gott eine Ehe eingeht mit seinem Volk und dass es eine ganz besondere, noch einmal zukünftige Perspektive gab, wenn nun der von Gott Gesandte, der Messias, die Braut, nämlich Israel, dann tatsächlich zusammengeführt wird. Das ist das Ziel. Das ist die messianische Heilszeit. Dann wird alles gut, dann wird gefeiert, dann geht das riesengroße Fest los. Was haben wir wunderschöne Festtexte im Alten Testament, in dem das Hochzeitsthema zur Sprache kommt. Ich habe überlegt, was ich Ihnen da vorlesen soll. Das sind Texte, wirklich, da könnte man den ganzen Vormittag füllen. Wenn Sie nur einmal mithören, zum Beispiel Jeremia 33, da sind Sie mitten in diesem kleinen Trostbuch in schwerer Drangsal für Israel. Und dann heißt es da mittendrin, dass dann, wenn die Heilszeit anbricht, wenn die messianische Heilszeit kommt, dann gibt es Jubel, Freude und Wonne. Und da wird es genau bestimmt, wie es zu Jubel, Freude und Wonne kommt. Nämlich, das ist wie die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut. Ja, das heißt, Hochzeit ist angebrochen. Wunderbar, wunderschön, alles klar. Oder wir denken an diesen Text, der muss natürlich heute zitiert werden. Der kommt zur Sprache in der Lutherbibel fett gedruckt und bei Ihnen, bei vielen von Ihnen im Gedächtnis drin, Jesaja 61, ich freue mich im Herrn. Meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Schmuck geziert und wie eine Braut in ihrem Geschmeide prangt. Wow, da wird gefeiert. Und jetzt kommt er wirklich, der kommt. Der messianische Sohn kommt. Und über seinem Leben steht der Satz, alles ist bereit. Die ganze Warterei hat ein Ende. Diese ganzen Hinweise sind vorüber. Er ist da. Und indem er kommt, bricht jetzt diese unmittelbare Heilszeit an. Das Fest kann losgehen. Alles bereit. Das haben Sie auch mitgekriegt, als dieser Vortrupp bei Johannes dem Täufer, die waren ja noch in diesem noch nicht ganz Modus und die waren schwer auf Fasten, schwer auf Entzug, schwer auf Trauer, schwer auf dem Eintritt. Und dann kommt Jesus und fängt an zu essen und sich zu freuen, dann werden die alle ganz verrückt. Sag mal, was ist denn jetzt los? Dein Vorgänger, der macht ja noch Fasten und du bist ja so prassend rum. Und dann sagt doch Jesus genau das. Also es ist doch Hochzeit und bei einer Hochzeit kann man nicht fasten. Also sie können ja immer fasten, aber bei einer Hochzeit fasten, der soll daheim bleiben. Ja, also das ist ganz klar. Das heißt, jetzt wird gefeiert. Und Sie erinnern sich doch mit mir, dass dann Jesus die Stimme von Johannes dem Täufer hört, wo Johannes der Täufer ihm sagt, ich bin der Freund des Bräutigams. Und jetzt ist meine Freude erfüllt, weil der Bräutigam jetzt zu seiner Braut kommt. Und die Spitze ist natürlich Johannes. Das erste Wunder geschah auf einer Hochzeit. Kana, Hochzeit. Ganz bewusst sagt das Johannes. Wunder 1, eine Hochzeit. Da braucht man kein prophetisches Komplettstudium, um zu begreifen, dass das natürlich symbolisch da dran gesetzt wird. Indem Jesus auf dieser Hochzeit ist, gehen alle Gedankentüren auf. Jetzt geht die Hochzeit los. So, das ist Israel. Israel ist eingeladen. Israel ist sowohl eingeladen als Teilnahme an dieser Hochzeit in der Bildsprache, als eben auch schon in dieser Hochzeit drin durch diese Brautbildsprache. Und jetzt sowas. Das geht einem doch einfach nicht in den Kopf. Das geht einem nicht in den Kopf und es wird ja bewusst so überzeichnet, dass einem das auch noch nach 2000 Jahren wehtut, wenn man das liest. Der lebendige Gott bereitet durch seinen Sohn alles für sein Volk vor, alles. Er schickt ihn auf diese Welt. Er lässt ihn an dieses Kreuz gehen, er lässt ihn sterben, er sendet ihn mit all dem, was dazugehört. Er hat alles investiert für dieses Fest, er hat das Mastvieh bereitet, die Ochsen geschlachtet, das ganze Ding steht da. Alles ist dekoriert, gedeckt und die Gäste sind nicht da. Da steht mal einer einsam rum und da steht einer einsam rum. Aber ansonsten ist die Mehrzahl der Gäste nicht da. Und im Text, wir kriegen das durch den Deutschen nicht so hin, weil unsere Sprache das nicht hergibt. Aber in der griechischen Sprache, da müssen wir wissen, wenn es hier heißt, dass die Knechte zur Hochzeit laden sollen, dann steht hier diesem Wort laden, er soll sie zur Hochzeit rufen. Und wenn es darum geht, dass es um Gäste geht, dann steht wiederum in Griechischen das Wort die Gerufenen. Und wenn es am Ende heißt, viele sind berufen, dann steht er wieder gerufen. Das heißt, überall steht dieses Wort, die Gerufenen rufen, denn sie sind gerufen. Ja, das heißt, der ganze Text hat ein großes Thema, der Ruf ist hineingegangen. Der Herr kam zu sein und die Seien nahmen ihn mehrheitlich nicht auf. Wahnsinn. Und jetzt könnte man noch ein bisschen Verständnis haben, wenn dann einer kommt, so wie wir auch ja mit unseren Entschuldigungen dann kommen, wenn wir an irgendeinem Termin nicht auftauchen wollen, dass wir dann dankbar sind, wenn gerade die Oma einen Husten hat und ich da ganz dringend hin muss oder wirklich einen Grund gibt, irgendwo ein blöder Termin dazwischen gekommen. Aber nein, die wollen nicht, heißt es, die wollen nicht. Und dabei hatten die schon die Save-the-Date-Karte. Das hatten die schon. Also der Gedankengang war, die wussten, dass die Hochzeit kommt. Und wenn das Personal jetzt kommt, dann ist klar, jetzt ist der schon angekündigte Termin soweit. So. Und dann schickt er die tatsächlich, wie liebevoll, er schickt nochmal einen Trupp raus. Schon das ist ja eine ganz tiefe Demütigung, wenn man noch zum zweiten Mal zur Hochzeit die schon geladenen Gäste zu einer Königshochzeit einladen muss. Und die lassen ihn glatt auflaufen. Und dann kommt es dazu, dass man denkt, also schlimmer kann es nicht kommen, doch es kann noch schlimmer kommen. Sie verachten es. Und sie gingen weg. Sie lassen ganz bewusst das Personal mit der Einladung des Königs stehen, zeigen denen die kalte Schulter, gehen auf seinen Acker und gehen ins Geschäft. Und einige werden sogar handgreiflich gegenüber denen, die da kommen, und verhöhnten und töteten das Personal des Königs. Dahinter steht ja diese Erfahrung der Ankündigung des Messias-Königs durch die Propheten mit all dem, was dazu gehört. Irre. Wie klar, wie deutlich, dass hier Jesus ausdrückt. Und die Geschichte im Rückblick bis in die Aktualität Israel spiegelt. Und er spiegelt ihnen auch die Zukunft. Er spiegelt die Zukunft. Mit großer prophetischer Klarheit sagt er, Türst zu. Jetzt erst einmal, siehe Römerbrief, jetzt erst einmal die Tür ist zu. Umgekehrt, das wird ein Nachspiel haben. Und dann entdecken wir ja genau das, hier wird etwas deutlich, wo das Beispiel überdimensional aufgebrochen wird, wenn da plötzlich eine Militäraktion beschrieben wird, in der manche sogar das Jahr 70 nach Christus erkennen können. Und alle anderen Dinge, das heißt, jetzt geht es tatsächlich eine ganz dramatische Phase für die, die diese Einladung ausgeschlagen haben. Ein dramatischer Verlust durch diese bewusste Missachtung des ersten Rechtes an dieser Hochzeit teilzunehmen. War das Jesu letzter Aufruf? War das seine letzte Hoffnung, dass der ein oder andere im Tempel noch unmittelbar vor Karfreitag die Kurve kriegt? Oder ist es schon dieser Gerichtstext, der schon die zune Tür dokumentiert? Mag es sein, wie auch immer, auf jeden Fall entdecken wir, Jesus handelt hier in einem Gerichtshorizont, aber bleibt dabei nicht stehen. Er nimmt ja interessanterweise eine prophetische Rolle ein. Er sagt ja hier Dinge, die die jetzt überhaupt nicht mehr interessieren. Der Teil 2 könnte sie gerade noch interessieren in dem Sinn, wow, Gott macht auch ohne uns weiter. Aber der Teil 3, dann bei dem Fest, das interessiert sie gar nicht mehr. Aber Jesus sieht jetzt prophetisch viel, viel weiter. Er sieht diese große heilsgeschichtliche Dimension, wie jetzt durch die Ablehnung des Volkes Israel die Tür aufgeht für ein ganz anderes Publikum, das sich gründet auf das einmal in Christus Jesus geschenkte Heil. So, wenn wir so weit sind, dann sagt Luther, in Summa, die Juden sind jetzt weg. Dann lasst uns nun weiter hören, wie es den Heiden geht. So, also jetzt sind wir also bei dem Punkt, dass wir also Heilsgeschichte in einen Teil verstanden haben. Und jetzt lasst uns weiter hören, wie es den Heiden geht. Wie geht es den Heiden? Die Heiden, die das Wort hören, das Matthäusevangelium lesen seit 2000 Jahren, am Matthäus 22 ankommen, sind ja Jesus-Leute. Zum allergrößten Teil sind es Jesus-Leute, sind es Menschen wie Sie und ich, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind und die zum x-ten Mal das Matthäus-Evangelium lesen. Welche Rolle, oder besser, welche Rollen sollen Sie und ich einnehmen, wenn uns hier Jesus reizen und schrecken möchte? Zuallererst nehme ich die Rolle ein, Herr Jesus, ich bin dabei. Ich bin dabei. Du hast mir das geschenkt, das ich von diesem Ruf gehört habe. Und du hast das mir geschenkt, dass ich an diesem Hochzeitsfest dabei sitzen darf. Ich gehöre zu dieser Truppe, die ursprünglich im ersten Durchgang gar nicht auf der Liste stand. Aber ich gehöre zu der Truppe, die den Ruf gehört hat und diesen Ruf angenommen hat und zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. So sitzen Sie mit mir da. So lesen Sie mit mir Matthäus 22. Sie stehen doch nicht distanziert da und gucken auf dieses Fest und Sie stehen da oder sitzen da und sagen, und ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich durfte in meinem Leben, in meiner Biografie zum Glauben an Jesus Christus kommen. Was ist denn da passiert? Das ist ja unglaublich, dass ich, der ich eigentlich erst im zweiten Ranking stehe, dass ich aufgerückt bin und ich jetzt an diesen Plätzen sitze, die ursprünglich im ersten Durchgang für ein ganz anderes Publikum gedacht waren. Ich bin dabei. Und spätestens, wenn man das sagt, kommt ja dann der nächste Gang. Ich bin dabei. Ja, und dann geht's ja noch weiter. Sie wissen, das kann man jetzt noch weitermachen. Und dann merkt man, jetzt wird's ganz gefährlich. Spätestens jetzt marschieren Sie alle mit mir zur Sicherheit, damit wir nicht abheben, in den Römerbrief. Und wenn Sie mit mir im Römerbrief landen, dann landen Sie mit mir in dem berühmten 11. Kapitel, wo der Apostel Paulus den Heiligen Geist reflektiert, noch einmal dieses Ereignis sieht und sieht, wie das passiert ist, dass diese ersten Eingeladenen, wie es im Römerbrief heißt, aus dem Ölbaum des Heils ausgebrochen wurden. Und dann wurden in diese freien Stellen dieses Ölbaums andere eingepflanzt. Das sind Sie und ich. Jetzt sind wir drin. Natürlich, jetzt sind wir drin. Aber was macht das mit unserem Verstehen? Was macht das mit unserem Herz? Was macht das mit unserer Wahrnehmung dieser Rolle? Und jetzt hören Sie einmal die Worte des Apostels Paulus aus dem Römerbrief, aus dem 11. Kapitel. Ganz, ganz recht, sagt er in Vers 20. Sie, die Juden, sie wurden ausgebrochen um ihres Unglaubens willen. Sprechen wir Matthäus 22. Sie wollten nicht. Du aber, in Klammern, du Heidenchrist, du aber, du stehst jetzt fest durch den Glauben, in Klammern, du wolltest. Antwort von Paulus, dann sei jetzt bloß nicht stolz. Ach so, das ist es. Dann sei jetzt bloß nicht stolz, sondern fürchte dich. Ich habe Angst. Fürchte dich. Denn sie hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, dann wird er doch wohl auch dich nicht verschonen. Darum sieh die Güte und den Ernst Gottes. Den Ernst gegenüber denen, die gefallen sind. Die Güte Gottes, aber dir gegenüber. Sofern du bei seiner Güte bleibst, sonst wirst du auch abgehauen werden. Sei bloß nicht stolz. Richtig? Richtig. Das ist Ehre und meine Rolle. Dieses ehrfurchtsvolle Dankeschön für dieses Pfund, für diesen Schatz, den du mir anvertraut hast. Ich danke dir für diese ganz besondere Ehre und es liegt jetzt an mir und ich will es dir sagen, auch an diesem Morgen, an diesem Sonntag, dir, meinem Gott, sagen. Ich will dieses Geschenk, diesen Schatz, diese Einladung, dieses Fest, dieses Glück, dieses Leben mit dir, ich will das ganz ernst nehmen und ich will es absolut festhalten und darüber nicht stolz sein. Jesus, Leute sind ehrfurchtsvoll dankbar für das, was der Allmächtige ihnen geschenkt hat. Ich darf dabei sein. Ich habe einen unglaublichen Schatz bekommen. Ich wurde bei den Vorbereitungen erinnert, weiß nicht warum, war einfach so, an ewig frühe Zeiten. An ewig frühe Zeiten, wo ich so als Teenager ab und zu mal die Aufgabe von meinem Vater bekam. Damals war noch die Zeit, wo es Bareinzahlungen gab, wenn es noch Bargeld gab. Also Bareinzahlungen gab auf Sparkassen und Post und so weiter. Und da hat mein Vater mir vertraut, dass ich manchmal mehrere hundert Mark, Wahnsinn, mehrere hundert Mark mit dem Einzahlungsbeleg zum entsprechenden Institut bringen durfte. Ich sehe heute noch dieses Mäppchen, in dem das Geld und der Schein drin war und meine Nervosität. Hoffentlich passiert mir nichts, Verbrecher überall, hoffentlich passiert mir nichts von A zu Hause nach B zum Kreditinstitut. Das war ja mehrere hundert Meter am Stück, die man durch feindliches Land, ich brauche es nicht weiter beschreiben, verstehen Sie? Für mich war, das war eine Ehre, eine Ehre. Aber ich war auch unglaublich froh, wenn das Geld da war, wo es hingehörte und ich mit dem Stempel dieses Belegs das zu Hause auf den Schreibtisch meines Vaters legen konnte. Puh. Alles da. Aber er hat mir was anvertraut. Was sind ein paar hundert Mark, meine Güte, gegen das, was der lebendige Gott ihn und mir ins Leben hineingelegt hat. Verstehen Sie das? Der hat ihn einen Platz am Hochzeitsmahl gegeben. Der hat ihn etwas geschenkt. Und das ist der größte Schatz meines Lebens. Und ich bekenne es vor ihm, mit Ihnen an diesem Tag. Ich bin dabei. Meine Rolle ist ganz klar. Ich bin dabei, ehrfurchtsvoll dankbar für diese Gnade, dass ich an diesem Hochzeitsmahl dabei sein darf, dass mein Gott in Jesus Christus mir Teilhabe an diesem Heil geschenkt hat. Heil in Christus heißt, die Last des alten Lebens ist ihnen vergeben. Die Sünde ist ihnen weggenommen. Sie sind in Christus mit Gerechtigkeit, mit Kindschaft, mit Geist, mit Himmelsteilhabe beschenkt. Was für ein Vorrecht. Erste Rolle, ich bin dabei. Zweite Rolle, totaler Wechsel. Plötzlich merke ich, in diesem Text kommt noch was ganz, ganz anderes. In diesem Text gibt es eine irre Ersatzeinladeaktion. Und es wird ja wunderbar beschrieben in diesem Text, wie dann der König sagt und jetzt alles Personal zusammenruft, was da irgendwie rumläuft und dann sagt, neuer Auftrag, also die Hochzeit findet statt, es ist alles ja schon bereit, schaut euch die Tafeln an, denn geht hinaus auf die Straßen, ladet zur Hochzeit ein und jetzt schlackern denen die Ohren, wen ihr auch immer findet. Meint das ernst? Ja, ja. Und die Knechte sollen hinausgehen auf die Straße und brachten zusammen tatsächlich, wen sie fanden. Und in der Bibel wird diese umfassende Beschreibung dann so formuliert, böse und gute, das gesamte Set, was es so in der Menschheit ebenso gibt. Ja, also, und die Tische wurden alle voll. Das ist ja unwahrscheinlich. Das Fest findet statt. Und jetzt kommt hier in Matthäus 22 deutlich vorösterlich ein Begriff oder ein Thema ins Spiel, was nachösterlich seine Bedeutung bekommt. Nämlich das Thema und der Begriff der Mission. Und vielleicht haben Sie das mitbekommen, das Wort Mission ist ein Unwort. Ist ein absolutes Unwort. Und zwar im säkularen Bereich sowieso. Also wenn jemand missionarisch unterwegs ist, mit einem missionarischen Anliegen, dann hat er schon so einen Earth-Touch. Ja? Dann sehen Sie schon quasi die Sekte. Sie sehen schon den Rattenfinger aus Hameln. Sie sehen da schon die entsprechenden fundamentalistischen Systeme, die Türklopfer, die Einkassierer. Also missionarisch ist ganz schön. Und komischerweise innerchristlich auch. In der Majorität innerhalb der christlichen Szene ist dieser Grundbegriff, Matthäus 22, angelegt zu einem Unwort geworden. Das macht man heute nicht mehr. Ich bedränge dich doch nicht. Ich werde dir nicht zu nahe treten, was das betrifft. Und jetzt lesen Sie Matthäus 22 und merken, wir liegen komplett falsch. Wir sagen, nein, wir haben ja unsere Gottesdienst und es ist nett, wenn da vielleicht mal einer zufälligerweise, weil er nichts anderes zu tun hat und wieder erwarten, dann doch mal am christlichen Glauben schnuppern möchte, mal zwischendurch für einige Minuten vorbeikommen will, können wir ihn ja nicht hindern. Ne? Aber der Gedanke ist ganz anders. Hört, was die Knechte tun sollen. Geht hinaus. Gut, das können wir ja machen bis ins Foyer. Nein, geht hinaus auf die Straßen. Da steht ein Fachbegriff. Ich weiß nicht, wie Ihre Übersetzung das hinkriegt. Wir kriegen das im Deutschen nicht hin, denn das Wort haben wir im Deutschen nicht, was das Griechische hat. Das Griechische hat ein Wort für Straßenenden, Straßenkreuzungen, Straßenübergänge. Der Gedankengang ist der, Sie gehen aus Ihrem kleinen friedlichen Straßennetz bis an den Bereich, ist das bei meiner Sprache, wo es interessant wird. Also Sie kommen an Landstraßen, an Bundesstraßen, an Autobahnen. Ja? Das heißt, man kommt an einen Bereich hinein, wo so eine Schwelle ist. Da war man bisher noch nicht. Man denkt auch nicht, dass da vielleicht ein Mensch sein könnte. Geschweige denn einer, den man einladen könnte. Denn eigentlich gehören zu der Hochzeit ja nur die innen drin sind. Und jetzt sagt er, geht hinaus. Sammelt alles ein, was irgendwo rumläuft. Das ist ganz anders. Tatsächlich, und da will er uns, er will uns reizen, merken Sie, er will uns echt reizen. Er will uns wirklich reizen, indem er sagt, dass der christliche Glaube hat für die Gemeinde diese berühmte Unterschied zwischen Komm- und Gehstruktur. Das heißt, die Gehstruktur liegt bei uns, nicht bei den anderen. Geht hinaus, sagt das hier, geht hinaus. Und ihr müsst das denen sagen, ihr müsst denen auf die Nerven gehen, ihr müsst die einladen, ihr müsst die irgendwie einsammeln, wie auch immer. Alle, die irgendwie wollen, bringt sie alle irgendwie mit. Und jetzt gucken Sie sich doch mal um, was der eingesammelt hat. Ja, schauen Sie sich doch mal um. Ich sehe es ja von vorne viel deutlicher als Sie. Wahnsinn, was der da eingesammelt hat. Das kann man doch nicht zusammenbringen. Das ist doch irre. Die verschiedenen Geschlechter und Generationen und Ihr Parteibuch, Ihr Konto, Ihre Ausbildung, Ihre Vorlieben, Ihre Gedanken, Ihre Prägungen. Mann, der hat wirklich alles eingesammelt. Alles eingesammelt. Und der will Sie nicht nur sammeln, sondern Sie und mich beim Einsammeln einsetzen. Reizt Sie das? Im Sinn von, dann ist gut. Jetzt waren Sie gerade so glücklich drin zu sein. Jetzt waren Sie gerade so gut und hatten gerade Ihre Messer und Gabel in die Hand genommen, um zum ersten Gang des Menüs zu starten. Und dann sagt das Personal, wir machen noch einen Einsatzbefehl. Schau mal, wen du noch findest. Und wir sagen, Herr, gut, meinetwegen. Aber Herr, ich kann es nicht. Ich bin rhetorisch nicht fit. Ich bin zu alt, zu jung. Ach, Sie können das ganze Set. Falsche Berufe, unfähig, gehandicapt. Das ganze Set, ach, das tragen wir seit 2000 Jahren vor uns hin. Und Sie können es doch weitertragen, wenn Sie wollen. Aber deswegen steht es trotzdem da und er reizt Sie und mich. Die Botschaft von Jesus wird weitergegeben. Geht hinaus. Sagt es ihm. Geht auf den Keks. Werdet nervös. Sagt es ihm. Mit Liebe, mit Geschick. Man war auch ein bisschen dämlich und ungeschickt. Haut Hauptsache, ihr sagt es. Hauptsache, ihr sagt es. Geht raus. Jesus, Leute, das ist meine zweite Rolle. Das ist die Rolle. Es ist nicht nur die Rolle, ich bin dabei. Sondern sie kriegen hier eine zweite Rolle. Und die zweite Rolle, die sie da kriegen, die lautet ganz einfach, ich lade ein. Ich lade ein. Und da kommen sie nicht dran vorbei. Er will sie ja schließlich reizen und schrecken. Und dann kann ich sagen, ja, aber was soll ich denn machen? Und dann sagt mein Herr mir diesen Tag, sag doch einfach nur ja. Ja, ich nehme die Rolle an. Wenn du schon überlegst, wie du die Rolle ausführst und wann und wo oder eingeschränkt oder proportional oder partiell oder dann ist alles schon quer. Oder Pläne machen, wir planen ja immer schon, bevor wir es tun. Lass es, sag einfach nur mal, ja, ich nehme diese Rolle an. Und dann lass deinen Gott mal sehen, wie er das hinkriegt, mit diesen komischen Knechten einen solchen Trupp zusammenzurufen. Lass ihn das mal sehen. Wann? Ab sofort. Also nicht, dass sie jetzt sagen, ich warte mal noch ein halbes Jahr. Mal Probe gucken. Nein, jetzt! Mit dieser Predigt, die mich schreckt und die mich reizt, wo mein Herr kommt und wo ich überfordert bin. Ja, ich lade ein. Ich sage dazu ja, zu der Rolle. Und jetzt gucke ich mal, mein Gott, was du damit machst. Okay. Und jetzt sind wir drin und haben eingeladen. Die Bude ist rammelvoll. Alle Tische sind voll. Und jetzt kann es gerade losgehen. Der Hochzeitswalzer kann gespielt werden. Das Fest kann eröffnet werden. Und es kommt noch zur entscheidenden Abnahme, zur Visitation des Großkönigs. Der geht einmal durch. Durch die entsprechenden Hochzeitshallen und denkt, das sieht nicht recht. Da sitzt doch einer mittendrin in diesem Publikum und ist nicht angemessen gekleidet. Und jetzt, Sie sehen das doch, wie das beschrieben wurde von Jesus. Sie sehen das doch. Das ist unglaublich, was da drin steckt. Dass das jetzt hier wir entdecken, was läuft denn jetzt hier ab? Da ist ein Gerufener und der ist bei dieser Hochzeit und jetzt sagt ihm Jesus unmittelbar bei Festbeginn, du hier nicht. Boah, das ist heftig. Das ist nicht locker. Das ist auch nicht, jetzt gehen wir ein bisschen an die Seite, sondern das ist Gericht, haben Sie es gelesen? Das ist Gerichtssprache. Der wird gebunden und entfernt und kommt an einen Gerichtsort, der mit Angstvokabeln bestimmt ist. Der ist raus. Und das nur wegen so einer Klamotte. Und jetzt wissen wir mit einer Natur, wissen wir, dass selbst in unserem kleidungstechnisch ja sehr offenen Stil, dass das, was da ablief, natürlich was ganz Besonderes war. Und es reicht, dass Sie wissen, da brauchen Sie keine 23 rabbinischen Belege, dass bei Hochzeitsfeiern die Klamotten gestellt wurden. Puh. Also Sie brauchen keine Angst haben, dass hier der arme Hartz-IV-Empfänger unter die Räder gekommen ist oder dass jemand sein Kleid zu Hause nicht gebügelt hat oder sonst irgendwas, sondern er bekam die Kleidung für das Fest gestellt und hatte sie nicht an. Und es steht nicht da, was ihm durch sein Hirn durchging. Wollte er provozieren, fand das unnötig. Es steht einfach nicht da. Er kommt ja auch nicht mehr zu Wort. Angesichts dieses Wortes von dem König verstummt er. Hat ihm die Sprache verschlagen, weiß er. Ich habe aufs völlig falsche Pferd gesetzt. Ich fliege raus, ich bin raus, weil ich dieses Kleid nicht anhabe. Und jetzt wissen wir ja zum Glück, was für ein Kleid das ist. Ich habe sie ja schon alttestamentlich Ihnen gelesen. Haben Sie noch im Ohr? Haben Sie die alttestamentliche Belegstelle noch im Ohr? In Jesaja 61 heißt, ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen. Er hat mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Da steht's doch. Also noch deutlicher geht's ja nicht. Es geht um Heil und um Gerechtigkeit. Das ist das Gut, das in Jesus Christus zu meinem Leben fortan gehört. Das ist die Kernsubstanz unseres Glaubens. Dass wir unseren Platz im Himmel, dass wir unseren Ort bei und mit Jesus nicht durch unser Vermögen, nicht durch unsere Werke und Taten, nicht durch unsere eigene Leistung haben, sondern ausschließlich und allein geschenkt bekommen haben. Das Kleid des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit. Das ist ja A und O, sagen Sie. Natürlich, das ist A und O. Und jetzt fragen Sie natürlich, wie kann man so dämlich sein und ohne dieses Kleid unterwegs sein und auch nur einen Moment meinen, man könne vor dem König ohne dieses Kleid erscheinen und bestehen. Und Jesus sagt ihnen, ja, das frage ich mich auch. Das frage ich mich auch. Warum ihr, die ihr eingeladen seid, warum ihr, die ihr von mir das Kleid des Heils und den Mantel der Gerechtigkeit bekommen habt, denn doch immer und immer wieder in eurem realen Lebensvollzug in den alten Kleidern unterwegs seid. Das kapiere ich auch nicht. Das kapiere ich nicht. Dann fangt ihr doch wieder an und schreibt eure Listen, was ihr alles hingekriegt habt. Dann fangt ihr doch wieder an und brüstet euch mit eurer Biografie. Dann guckt ihr doch wieder auf die anderen, die aus eurer Sicht moralisch ein bisschen weniger drauf haben und wer sich heute wieder daneben benommen hat und seid genau wieder in dem alten System. Ich verstehe es auch nicht, sagt Jesus. Ich verstehe es auch nicht. Und dann rufe ich euch ab zu mir in meine Gegenwart und ihr steht vor mir in den alten Klamotten. Dabei habe ich euch ein hochzeitliches Kleid gegeben. 100% geschenkte Gerechtigkeit. Reinheit vor Christus. Vergebung aller eurer Schuld. Annahme an Kindesstatt in die Welt des Vaters. Das habe ich euch geschenkt. Und selbstverständlich damit auch, dass ihr in dem Geist, der jetzt in euch ist, ihr auch euren Schwestern und Brüdern, die das gleiche Kleid anhaben, auch so begegnet. Verstehen wir? Plötzlich merken wir, mein Gott, es tut mir von Herzen leid, wenn ich wieder dieses wunderschöne Kleid ausgezogen habe, das du mir persönlich geschenkt hast und dem ich mich so wohlfühle. Und wenn ich umgekehrt auch meine Schwestern und Brüder ihnen dieses Kleid in meinen Augen weggenommen habe und sie beurteilt habe, als ob sie dieses Kleid nicht anhätten. Vergib mir, bitte, vergib mir. Ich weiß, wenn ich ohne dieses Kleid auch nur einen Tag lebe, geschweige denn bei dir ankommen müsste, dann wäre ich nicht dabei. Er will sie schrecken. Er will mich schrecken, dass sie jetzt in diesem Augenblick das einzig Vernünftige tun. Sie wissen, was sie tun müssen. Ganz schnell die ollen Klamotten weg. Ganz schnell dieses wunderschöne Kleid an. Ganz schnell wieder an den Ort, wo dieses Kleid seine Reinheit, seine Schönheit bekommt. An diesen einen Platz, an diesen einen Ort, an diese eine Stelle, an dieses Kreuz von Golgatha. Und dann stehen wir gemeinsam da. Da stehen wir gemeinsam da und nehmen das Kleid unserer Rechtfertigung aus Christus entgegen und stehen in diesem Kleid vor uns, voreinander und vor ihm. Und dieses Kleid, Schwestern und Brüder, das behalten wir jetzt an, okay? Das Kleid behalten wir jetzt an. Denn das sind die Erwählten, die dieses Kleid das ihnen Christus geschenkt worden ist, anbehalten. Ich kann heute natürlich nicht aufhören, ohne Ihnen zu sagen, die Hochzeit findet wirklich statt. Tatsächlich. Wir haben in Offenbarung 19 dann den Hochzeitsbeginn. Und dieser Hochzeitsbeginn, Offenbarung 19, der liest sich dann so. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar, wie eine Stimme großer Wasser, wie eine Stimme starker Donner. Ich kann diese Stimme nicht nachmachen, Sie müssen sich vorstellen, was das für eine Stimme ist. Und die sprach: Halleluja. Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut ist bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinem Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir: Schreibe, selig sind, die zu diesem Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir: Das sind wirklich wahrhaftige Worte Gottes. Ach, ich habe Ihnen ja von Luthers Summe nur die erste Hälfte vom Satz gelesen. War Absicht. So ist jetzt das die Summe dieser heutigen Predigt, dass uns der Herr gern reizen und schrecken wollte, dass wir das Wort mit Ernst hören, glauben und fassen lernen und dann auf seine fröhliche Ankunft hoffen. Amen. Wir beten. Lebendiger Gott und Vater, jetzt danken wir dir, dass wir auch mit diesem besonderen Wort, das du durch deinen Sohn uns gegeben hast heute Morgen, deine Stimme hören konnten. Hab Dank dafür. Hab Dank, dass du uns manches Mal auch durch Worte ja reizen und schrecken willst. Und das ist gut. Und jetzt sagen wir es dir mit den Worten dieses Textes, dass wir diese Rollen von Herzen gerne annehmen, mit all dem, was dazugehört. Und es dir mit ehrfurchtsvollem Dank sagen: Ich bin dabei. Dass wir es mit Erwartung, dass du es richtig machst, dir sagen: Ich lade ein. Und dass wir mit großer Klarheit dir sagen: Ich bin bereit und habe das hochzeitliche Kleid an, mit dem wir dir begegnen können. Jetzt, wo du uns so gereizt und so geschreckt und gleichzeitig auch so glücklich gemacht hast, kommen wir zu dir und beten dich an. Preisen dich, Herr Jesus Christus, über diese unendlichen Weisheit und Liebe, mit der du in den großen Linien deines Heils über deinem Volk Israel wachst und diese abgebrochene, unterbrochene Geschichte zu deinem guten Ende führen wirst. Wir warten auch auf dich und geben dir die Ehre, dass durch eine 2000 Jahre Rufergeschichte der Mission dein Haus voll wird und wir dabei sind und mitrufen dürfen. Und danken dir vor allem dafür, dass wir auch jetzt wieder miteinander in diesen Augenblicken am Ort von Golgatha stehen dürfen und mit tiefem Glück in diesen weißen Leinen deiner uns geschenkten Gerechtigkeit unseren Weg gehen können. Gelobt seist du, wir gehören dir ganz. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.